Ja, es scheint mir heute so, es zieht sich so wie ein roter Faden durch den heutigen Gottesdienst. Es geht um den Töpfer, es geht um den Ton, es geht um Gott und es geht um uns Menschen. Ich möchte da anknüpfen, womit Philipp aufgehört hat. Danke, Herr, danke Philipp, für deine Anbetung. Also wir haben gehört, dass Gott der Töpfer ist und wir Menschen der Ton sind. Das ist so ein Bild, ein Vergleich, wie wir Menschen mit Gott leben, dass Gott uns verändern will. Und in der heutigen Geschichte oder in der heutigen Predigt, wenn wir bei dem Bild einmal bleiben wollen, geht es auch um 12 Rohlinge oder 12 Tongefäße, 12 Klumpen Ton und einen Töpfer. Wenn wir von einem Stück Ton reden, oder kennt ihr diesen Begriff Rohling? Was ist ein Rohling? Also meine Generation kennt das noch so ein bisschen, vielleicht von CD-Rohlingen. Ja, da waren so Rohlinge, ich kann mich noch erinnern, als wir noch so 15 waren, dann kamen gerade die Brenner raus und die Rohlinge, da konnte man da drauf was kopieren, CDs kopieren und so weiter. Heute hat man ja eher USB-Sticks und Festplatten und so weiter. Also ein Rohling, das war eine CD, die man dann beschreiben konnte mit einem Brenner. Man kennt das heute aus ein Stückchen Holz, ja, ein Rohling, woraus man etwas drechseln kann, etwas schnitzen kann, oder auch in der Metallindustrie ein Stück Metall, das passend geschnitten wird, und daraus kann man dann etwas bauen. Und so geht es auch in dieser Geschichte heute, wenn wir bei dem Bild bleiben, um 12 Stücke, um 12 Rohlinge oder um 12 Stücke Ton, die waren noch, oder in dieser Geschichte sind die noch unbehauen oder unbearbeiteter Ton war das. Vielleicht zugeschnitten, aber nicht bearbeitet. Ich habe heute leider keine Präsentation, ich war ein bisschen zu bequem. Deswegen bitte ich euch, umso mehr eure Ohren zu spitzen, zuzuhören. Wenn ihr die Bibel dabei habt, könnt ihr gerne mitlesen. Das Thema heute lautet Salz und Licht. Ich möchte dazu einige Verse lesen. Eigentlich eine bekannte Begebenheit, vielleicht worüber auch viele Predigten schon gepredigt wurden. Und zwar aus Matthäus Kapitel 5. Die Verse 13 bis 16. Matthäus Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Da heißt es: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dankeschön, dass der Text eingeblendet wird. Ich habe hier nach der Luther-Übersetzung 84 gelesen. Bevor ich auf den eigentlichen Text zu sprechen komme, will ich ein bisschen vielleicht ausholen. Jesus Christus, was war er vom Beruf? Was sagt uns die Bibel? Wer weiß das von den Kindern? Welchen Beruf hat er erlernt? Ja?
Ich denke, er war Josef, also
wie sein Vater so gesehen, ja? Genau. Das war damals durchaus üblich, dass der Sohn das Gleiche gelernt hat wie der Vater. Was ist denn ein Zimmermann?
Ja. Das ist heute sowas wie so ein Sanitärdienst, der kümmert sich um die Einrichtung, um den Aufbau, sowas wie so ein Innenraumarchitekt.
Ja.
Ich kann es nicht so gut definieren.
Ja. Oder Zimmermann bedeutet da auch zum Beispiel wie ein Schreiner, oder eigentlich Zimmermann damals in dem Begriff war ein bisschen weitläufiger, das hieß Bauhandwerker, das war etwas im Handwerk, hat er gelernt. So genau weiß man jetzt nicht, was vielleicht so speziell, man sagt zwar Zimmermann, aber es war damals ein bisschen gröber gefasst, also eigentlich ein Bauhandwerker, würde man vielleicht heute sagen, ne? Genau. Und Jesus, er hat nicht nur den einen Beruf gelernt, sondern wir lesen zum Beispiel auch in Matthäus Kapitel 4, ab Vers 23, und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte Kranke und alle Gebrechen im Volk. Das heißt, Jesus hatte neben dieser natürlichen oder einfachen Ausbildung oder Lehre als Zimmermann oder Bauhandwerker, hat er noch eine weitere Ausbildung oder eine weitere Tätigkeit gehabt. Er war Rabbi. Was heißt denn Rabbi?
Ja. Im Judentum ist ein Rabbi sowas wie ein Pastor, sowas wie ein Lehrer. Der Rabbi lehrt die Angehörigen der Synagoge viele Dinge über den jüdischen Glauben, über die Tora und das, was alles da drin steht.
Ja, wunderbar. So, ich sehe heute, das wird hier ein Dialog. Na gut, danke schön. Genau, also ein Rabbi, will man vielleicht sagen, er ist ein Lehrer. Oder man kann auch, Jesus wurde zum Beispiel auch angesprochen als Meister, als guter Meister. Also als ein Lehrmeister in einer Ausbildung. Also Rabbi heißt Lehrer oder auch Meister, können wir sagen. Und ein Lehrer, was braucht er? Vielleicht jemand anders diesmal. Wann ist man Lehrer? Wenn man Schüler hat, genau. Und wir lesen, dass Jesus Rabbi war oder Lehrer war und er hatte Jünger. Und Jünger heißt, vielleicht zu uns heute in unserer heutigen Sprache übersetzt, Schüler. Also Jesus war Lehrer und er hatte Schüler. Ich möchte euch nochmal zwei Verse lesen aus Matthäus Kapitel 5, 1 und 2 und hört mal genau zu. Kommt euch da ein bisschen was komisch vor, oder also wie das hier aufgeschrieben ist. Ich lese einfach mal Matthäus 5, 1 und 2. Und als er, also es geht um Jesus, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Was ist da so komisch an dieser, oder gerade vielleicht in Vers 2, ich lese es noch einmal. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Ist doch ein bisschen ungewöhnlich, wie man das so aufschreibt. Liegt das daran, weil ja, damals Luther das so geschrieben hat, so eine komische deutsche Sprache, die so ein bisschen für uns heute befremdlich ist und fremd ist. Warum steht hier, er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach? Wie ist das bei euch in der Schule, wenn ein Lehrer vielleicht euch unterrichtet und dann sagt ihr, unser Lehrer tat seinen Mund auf und sprach zu uns? Das sagt man ja eigentlich nicht, oder? Wäre ein bisschen komisch, wenn man das so sagen würde. Ist ja logisch, wenn jemand spricht, dass er seinen Mund auftut, oder? Man spricht ja auch nicht mit geschlossenem Mund, so wie ich auch, so macht das eigentlich auch keiner. Aber dieser Ausdruck oder so, wie das hier geschrieben ist, das ist nicht, liegt nicht daran, weil es vielleicht irgendwie so komisch oder alt ist, sondern es hat eine ganz besondere und wichtige Bedeutung. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Ich habe ja gelesen, dass Jesus in ganz Galiläa umherzog. Er lehrte in der Synagoge. Das heißt, in Gemeinden, und dann gab es ja in Jerusalem den Tempel, und auch im Tempel lehrte Jesus. Und dieser Begriff oder diese Redewendung, die hier steht, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, das heißt, Jesus lehrte in seiner Autorität. Er hatte Vollmacht, er hatte Kraft. Und wenn wir zum Beispiel, wenn heute ein Lehrer unterrichtet, dann macht er das ja so, er war zum Beispiel im Studium und hat selber in der Schule gelernt. Dann hat er vielleicht Abitur gemacht, er war dann studieren und dann wird er Lehrer. Das heißt, das, was andere vielleicht erfunden haben, zum Beispiel Satz des Pythagoras oder Adam Riese und so weiter, so diese viele klugen Leute, die sich damals was erfunden haben, die haben das aufgeschrieben und es wurde weiter übermittelt und man lehrt das, was andere herausgefunden haben. Und so war es auch damals, dass die Rabbi oder die Schriftgelehrten, sie haben das gelehrt, was andere Rabbi, was kluge Leute damals vor ihnen ja, herausgefunden haben, aufgeschrieben haben. Und sie haben das gelernt und haben es weitergesagt. Aber bei Jesus, wenn es hier heißt oder hier steht, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, das heißt, er sagt nicht etwas, was er vielleicht von einem anderen Rabbi gelernt hat oder was er in der Schule gelernt hat, sondern das bedeutet, dass Jesus aus eigener Kraft, aus eigener Autorität spricht und er redet nicht etwas nach, was er gelernt hat. Nun, es war damals so, wie auch heute, es gab damals auch Schulen und heute heißt es bei uns Grundschule, damals hieß diese Schule Beth Sefa. Dort wurden Kinder eingeschult, so zwischen 5 und 6 Jahren. Und Beth Sefa heißt zu Deutsch vielleicht Haus des Buches. Wie wir heute schon ein Wort gehört haben, die Tora. Und die Kinder in dieser Beth Sefa, in dieser Grundschule, sie wurden unterrichtet in dieser Tora. Oder man sagt auch Tenach dazu. Was ist denn die Tora?
Ja. Die Tora ist für die Menschen jüdischen Glaubens wie die Bibel für uns. Es ist sozusagen die heilige Schriftrolle.
Genau, etwas ganz Wichtiges, Heiliges und für die Juden damals sehr Wertvolles. Also Tora im engeren Sinne bedeutet die Tora, das sind die fünf Bücher Mose. Im weiteren Sinne bedeutet auch die Tora, einige sagen, da gehören auch zum Beispiel die Prophetenschriften dazu. Das wird dann auch als Tora bezeichnet. Und damals in der Grundschule, wie gesagt, 5- bis 6-Jährige, die kamen in die Schule, man hat den einfachen Schriftsinn gelernt dort. Das heißt, sie lernten Lesen und Schreiben und einfach das, was dort steht, haben sie einfach gelernt. Und später dann, ab 10 Jahren, kam man dann in die Oberschule oder in die sogenannte Bet Midrash. Das heißt dann Haus der Erklärung, also nicht mehr Haus des Buches, sondern Haus der Erklärung. Das heißt, die Kinder waren ein bisschen größer, man hat ihnen dann mehr beigebracht. Was bedeutet das, die Erklärung? Also man ging dann tiefer auf den Text drauf ein und so weiter. Also so wie vielleicht bei uns hier dann die weiterführende Schule ab der 5. Klasse. Das war dann die Oberschule, Bet Midrash ab 10 Jahren. Und später dann, ab 15 Jahren, kam man dann in die Hochschule oder man nannte sie auch die Yeshiva. Übrigens, sie heißt auch heute noch Yeshiva. In Deutschland gibt es auch einige jüdische Schulen, so wie wir jetzt auch christliche Schulen haben. So gibt es auch in Deutschland heute jüdische Schulen und da gibt es auch diese Schule oder die Yeshiva. Und diese Yeshiva, das war die Hochschule, ja, und da kamen nicht alle hin, sondern das war vielleicht so wie ein Studium, kann man das vergleichen. Ja, da waren so vielleicht für etwas klügere Leute, die sich mehr mit der Tora beschäftigen wollten, ab 15 Jahren. Wenn man so die Kinderbibel schaut oder vielleicht so Jesus-Filme, so in welchem Alter schätzt ihr, waren die Jünger ungefähr? Wenn man das so jetzt nach den Kinderbibeln nimmt oder nach den Jesus-Filmen, ja?
Ich würde so schätzen, ungefähr im Jesus-Alter, also wo das Ganze erzählt wird, mit den Reisen durch Galiläa. Jesus war da ja Anfang 30. Also.
Genau, Jesus war Anfang 30, aber wie alt waren ungefähr die Jünger? Also wenn man so die Kinderbibel anschaut, dann sind die meisten so mit großen Bärten, so langen Haaren. Und die so vom Alter wird man die vielleicht so eher auf, weiß nicht, 45, 50, 55 schätzen, oder? Wenn ich das so. Also meistens sind die so abgebildet. Aber man, also die Menschen vermuten oder man vermutet, dass die Jünger wesentlich jünger waren. Es gibt da so ein paar Anhaltspunkte, aber genau sagt es die Bibel nicht. Aber es war eigentlich üblich, dass der Lehrer älter war als die Schüler und nicht andersrum. Also vermutlich waren die Jünger zwischen 15 und 20 Jahre alt. Also nicht alte Leute, die lange oder oft sitzen geblieben sind in der Schule und jetzt bei dem Rabbi-Lehrer gelernt haben, sondern sie waren wahrscheinlich 15 bis 20 Jahre alt, vermutet man. Und Jesus war Rabbi und hat sie gelehrt. Und es war damals so, dass es gab Rabbis, die in der Synagoge gelernt haben, aber es gab auch Rabbis, die unterwegs waren, so wie Wanderprediger. Und sie haben sich einfach hingesetzt und die Schüler sind eine ganze Zeit mit ihnen mitgegangen, so wie die Jünger zum Beispiel hier auch, oder die Schüler von Jesus, die Jünger. Und so war Jesus auch irgendwo ein Wanderprediger, der gelehrt hat, aber auch in der Synagoge und im Tempel hat Jesus gelehrt. Und hier haben wir eine Begebenheit vorhin gelesen. Ich habe es hier gelesen, Vers 1, als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Und da kommt eigentlich die Seligpreisung in Kapitel 5 und anschließend kommt dieser Text, den wir gelesen haben, da sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Hier werden uns 4 Bilder aufgezeigt. Das erste Bild ist das Salz. Das zweite Bild ist das Licht, das dritte Bild ist eine Stadt und das vierte Bild ist ein Licht. Genau, ein Licht. 4 Bilder. Und vielleicht nochmal kurz zu dem zurück. Ich habe ja gesagt, dass Jesus aus seiner Autorität heraus redete und er tat seinen Mund auf und redete. Zum Beispiel gab es damals einen wichtigen Rabbi, einen Lehrer, einen Schriftgelehrten, der war Pharisäer und Schriftgelehrter, von dem zum Beispiel erzählt uns Paulus in Apostelgeschichte Kapitel 22. Apostelgeschichte 22, da beschreibt Paulus so ein bisschen seine Vergangenheit, sein Leben und wie er gelernt hat. Und da ist es zum Beispiel von ihm, Apostelgeschichte 22, Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Sizilien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott. Also dieser Gamaliel, wir lesen zum Beispiel von dem auch noch in Apostelgeschichte 5, Vers 34, wer dieser Mann war. Apostelgeschichte 5, 34, da ist es von Gamaliel. Da stand aber im Hohen Rat ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, ein Schriftgelehrter vom ganzen Volk in Ehren gehalten und ließ die Männer für kurze Zeit hinausführen. Also ein Mann, Gamaliel hieß er, aber ein Pharisäer und ein Schriftgelehrter und er war, wie wir hier heißen, vom ganzen Volk in Ehren gehalten. Also ein wichtiger Mann und Paulus sagt, ich hatte diesen Mann als Lehrer, er war mein Rabbi, er war mein Lehrer. Und wie ich schon gesagt habe, Jesus lehrt hier aus seiner eigenen Autorität heraus. Und das, was Jesus hier macht, das wurde damals schon im Alten Testament vorausgesagt und prophezeit. So heißt es zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 18, Vers 18. 5. Mose 18, Vers 18. Da heißt es, da sagt Gott, ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Also Gott gibt damals schon Mose eine Prophezeiung. Er sagt, ich will aus ihren Brüdern, das heißt aus ihrer Mitte, aus ihrer Reihe heraus, einen Propheten erwecken, wie du bist. Und ich will, wie heißt es hier, erwecken und ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Also er wird nicht das lernen, was er vielleicht von anderen gehört und gelernt hat, sondern ich will ihm, sagt Gott, ich will ihm meine Worte in seinen Mund geben. So können wir zum Beispiel auch, so verwundert es auch zum Beispiel nicht, dass es in Matthäus Kapitel 7, 28 und 29 heißt, später, wo Jesus eine Zeit lang gelehrt hat, wie die Leute darauf reagiert haben, auf das, was Jesus gesagt hat. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 7, 28 und 29, als nun ein 28. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also Jesus hat mit Vollmacht, mit seiner Autorität gelehrt, weil er, wie es prophezeit wurde, weil Gott ihm seine Worte in seinen Mund gelegt hat. Später sagt auch Jesus, ich bin gekommen oder ich tue den Willen meines Vaters. Und an vielen anderen Stellen lesen wir, dass Jesus sagt, ich sage euch das, was ich von meinem Vater habe. Nun, was ist hier so Besonderes an diesem Text? Ihr seid das Salz der Erde. Welche drei Eigenschaften hat das Salz? Ja.
Das Salz ist in der Umgangssprache halt diese Art Gewürz. Es lässt das Essen besser schmecken. Und man kann das so definieren, dass wenn wir das Salz sind und wenn wir das Salz der Erde sind, dass wir die Erde salzen, dass wir die Erde besser machen, dass wir sie besser schmecken lassen, wenn sie zum Beispiel ein saftiges Steak wäre.
Mhm. Gut, das ist jetzt eine Bedeutung oder eine Wirkung oder eine Eigenschaft von Salz. Da gibt es noch zwei weitere Eigenschaften. Ja, bitte? Genau, es konserviert, es macht haltbar. Und noch eine? Das Salz hat reinigende Wirkung. Das, was wir gerade schon hier gehört haben, was du gesagt hast, also Salz gibt uns ja Geschmack oder Gewürz oder würzt etwas. Ja, wenn wir zum Beispiel Kartoffeln oder Nudeln kochen würden und ohne Salz, dann schmeckt das so fade, dann schmeckt das nicht. Wir geben ein bisschen Salz bei und dann hat das plötzlich Geschmack. Das ist die eine Eigenschaft. Und die zweite, Salz konserviert. Zum Beispiel, damals hat man ja keine Kühlschränke gehabt, wie wir sie heute haben. Man hat zum Beispiel in Salz etwas eingelegt oder gepökelt. Damit wurde halt etwas haltbar gemacht. Das wird übrigens auch heute noch in der Industrie so gemacht. Also leicht verderbliche Lebensmittel, die werden mit Salz in Verbindung gebracht und so weiter. Also es gibt so bestimmte Formen, um etwas länger haltbar zu machen, um Keime und Bakterien abzutöten, also zum Konservieren, um etwas nicht verderben zu lassen. Etwas haltbar zu machen wird auch heute noch nach wie vor unter anderem Salz verwendet. Und Salz hat, wie gesagt, diese reinigende Wirkung. Zum Beispiel damals die Juden, die durften nicht Blut essen oder Blut zu sich nehmen. Und wie hat man zum Beispiel ein Stück Fleisch von Blut befreit oder ja, das Blut entfernt aus dem Fleisch? Das ist gar nicht so einfach, ja, weil da war ja noch einiges im Fleisch mit drin. Man hat das mit Salz quasi ja, paniert, sage ich mal. Und dieses Salz hat diese reinigende Wirkung. Es zieht dieses Blut raus und das Fleisch wird dadurch rein. Oder wenn wir heute zum Beispiel einen Rotweinfleck haben oder Blutfleck, dann nehmen wir zum Beispiel auch Salz zum Beispiel und das reinigt dann auch, zieht diese Farbstoffe raus. Also diese drei Eigenschaften hat das Salz. Und ich weiß nicht, wer von euch vielleicht, ihr habt sicherlich auch so Salzstreuer, ne, wie wir das so kennen. Macht das jemand vielleicht von euch so, bevor er sich, weiß ich nicht, ein bisschen Salz über die Kartoffeln streut? Macht ihr erstmal, dass ihr so Salz nehmt und prüft so mit der Zunge, ist das noch salzig? Macht ihr das so? Warum denn nicht? Weil ihr das wahrscheinlich noch nie erlebt habt, dass Salz plötzlich nicht mehr salzig ist, oder? Also wir kennen das also so klar, man sieht zum Beispiel, wenn irgendwie was verschimmelt ist oder dann sieht man das, oder wenn die Milch irgendwie auf einmal so klumpig wird, dann wissen wir, oh, da stimmt irgendwas nicht. Aber das Salz plötzlich nicht mehr salzt, wir haben es ja hier gelesen, ihr seid das Salz der Erde, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Also ich weiß nicht, habt ihr das schon mal erlebt, dass Salz nicht salzt oder nicht mehr salzig schmeckt? Aber scheinbar war es damals so, dass das Salz plötzlich nicht mehr salzig ist. Woran liegt das? Nun, heute unser Salz, das ist Natriumchlorid. Das heißt, es ist reines Salz, es wird abgebaut und gereinigt. Und dieses Salz, wenn das trocken gelagert wird, ist es eigentlich ewig haltbar, unser Salz. Deswegen prüfen wir auch nicht, auf einigen Salzpackungen steht zwar noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum, aber das ist dann manchmal nicht vielleicht noch ein bisschen mit anderen Wirkstoffen oder anderen Substanzen versetztes Salz, aber eigentlich reines Salz, wenn man das trocken lagert, ist eigentlich ewig haltbar. Damals war das ein bisschen anders. Das Salz wurde vermutlich damals gewonnen aus dem Toten Meer. Und das war ein bisschen anders. Man hatte nicht diese Möglichkeiten, das Salz so zu reinigen. Und in diesem Salz, da war dann oft auch noch, also waren einfach Verunreinigungen wie Kalk oder Magnesium oder Pflanzenreste drin. Ja, wenn das zum Beispiel aus dem Meer gewonnen wird, dann waren diese Substanzen dabei. Und man hatte, wie war das damals mit dem Salz? Man hatte damals einfach so Salzhügel im Dorf. Ja, man hat so aufgeschüttetes Salz und da konnte sich jeder bedienen. Was passierte aber, wenn es plötzlich geregnet hat? Dann fiel dieser Regen auf diesen Salzhügel und dieser Regen, er hat das Salz ja ausgeschwemmt. Diese Substanz, die da noch rumlag, die war auch noch weiß und sah noch aus wie Salz. Aber sie war nicht mehr salzig. Und das war damals das Problem. Und das war den Jüngern oder diesen Menschen damals, die Jesus zugehört haben, dem Volk oder den Jüngern, ein bekanntes Bild. Sie kannten das, wenn plötzlich Salz nicht mehr salzig war. Und was hat man damals gemacht? Man hat dieses Salz genommen und damit, ja, wir nehmen heute Asphalt oder Teer, um Löcher zuzumachen, da haben wir so Flickenteppiche auf unseren Straßen, ja, worüber wir uns ärgern, dass sie das nicht vernünftig machen. So hat man damals dieses Salz, was nicht mehr salzig war, einfach genommen, um die Straße zu flicken. Weil es war zu nichts mehr zu gebrauchen. Es war eigentlich nur noch Abfall. Man hat es gesagt, bevor man es irgendwo wegschüttet, man kann damit einfach die Straße flicken. Wir haben es ja gelesen, es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das Salz ist plötzlich nicht mehr salzig. Aber was ist das Besondere an diesem, wussten es die Jünger nicht? Oder warum sagt das Jesus, ihr seid das Salz der Erde? Was ist da so Gewaltiges an diesem Satz? Nun, das kommt so aus diesem Text nicht heraus. Denn es gab im Alten Testament ein Sprichwort bei den Juden. Das Sprichwort hieß, die Tora ist das Salz der Erde, die Mischna gleich dem Pfeffer, und die Gemara oder der Talmud gleich den Gewürzen. Es gab ein Sprichwort, die Tora, das heißt dass die Gesetzbücher Mose und vielleicht auch noch die Propheten Schriftrollen, Sie galten damals als Salz der Erde. Und Jesus sagt hier, ihr seid das Salz der Erde. Eigentlich war das so ein kleiner Skandal, weil die Tora damals galt als etwas Heiliges, als etwas sehr Kostbares und Wertvolles und was man so wirklich in Ehren gehalten hat. Und Jesus sagt jetzt plötzlich nicht mehr, die Tora ist das Salz der Erde, sondern sagt, ihr seid das Salz der Erde. Das war schon etwas Gewaltiges, was Jesus hier gesagt hat. Und warum galt damals die Tora als Salz der Erde? Nun, wenn wir uns nochmal diese Eigenschaften anschauen von dem Salz, wir finden sie in der Bibel wieder. Die Bibel sagt oder spricht darüber, wie die Tora ist oder wie Menschen diese Tora empfunden haben. So heißt es zum Beispiel in Psalm 1, 1 und 2, können wir einmal lesen. Psalm 1, 1 und 2, da sagte David Folgendes. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn, oder wir können auch sagen Tora, und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Vers 3 möchte ich auch noch lesen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht, und was er macht, gerät wohl. Also so eine Eigenschaft. Er sagt, wer Lust hat am Gesetz des Herrn, oder mit anderen Worten, wer Lust hat an der Tora, an den Geboten Gottes, an den Mahnungen Gottes, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Das ist doch ein Bild für Geschmack, für etwas Schönes, für ein Leben, das gelingt, für Wachstum. Also ein Bild wie für Salz, für etwas Schönes, etwas, was Würze bringt, was etwas Schönes und schmackhaft macht. Die zweite Eigenschaft, das ist Konservieren. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 119, Vers 11, übrigens ein Psalm, der Psalm 119, wo ganz, ganz viel über die Bibel oder über die Tora, über die Ordnungen, wie David es hier schreibt, oder die Gesetze oder die Mahnungen Gottes geschrieben steht. Eigentlich so der ganze Psalm zieht sich hindurch, wo David einfach so feststellt, wie wunderbar Gottes Gebote, Gottes Gesetze sind, seine Weisungen, seine Mahnungen, und er beschreibt das so in besten Tönen. Und da heißt es hier im Psalm 119, Vers 9, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Und die Antwort ist, wenn er sich hält an deine Worte. Mit anderen Worten kann man sagen, diese zweite Eigenschaft von Salz, etwas konservieren oder damit etwas nicht kaputt geht, nicht verdirbt und nicht kaputt geht, dann wurde Salz eingesetzt, und hier sagt David, wie wird ein Mann seinen Weg unsträflich gehen, das heißt reingehen, wie wird er seinen Weg gerade gehen, ohne zu fallen, ohne zu straucheln, wenn er sich hält an deine Worte. Diese zweite Eigenschaft von Salz. Und die dritte, Psalm 119, Vers 9, Vers 11 sollte es heißen, mit dem Konservieren, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Ich habe das hier vertauscht, Vers 11, das heißt diese konservierende Eigenschaft, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Das heißt, dieses Wort Gottes oder diese Tora ist in meinem Herzen, und die schützt mich davor oder bewahrt mich davor, damit ich nicht sündige, damit ich nicht zu Fall komme. Und wie ich schon gesagt habe, Vers 11 sagt uns, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Wie können wir reinbleiben? Wie können wir richtig leben, wenn wir uns halten an Gottes Gebot oder an Gottes Wort? Deswegen kam auch wahrscheinlich dieses Sprichwort, dass die Tora das Salz der Erde ist. Und hier haben wir gelesen, Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Nicht mehr die Tora, sondern ihr seid das Salz der Erde. Das war eigentlich damals etwas Revolutionäres, etwas Gewaltiges, etwas Gewagtes, was Jesus gesagt hat. Aber wir müssen jetzt nicht meinen, dass Jesus sagt, die Tora ist plötzlich unwichtig. Jetzt seid ihr das Salz oder ihr seid die Tora, dass die Tora plötzlich Beine bekommen hat. Nein, in Vers 17 sagt Jesus auch direkt danach ganz deutlich, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Jesus sagt nicht, das ist alles jetzt unwichtig, sondern Jesus sagt, nicht mehr die Tora, sondern ihr seid jetzt die Tora. Die Tora bekommt Beine. Ihr seid jetzt das Salz der Erde. Das ist etwas Gewaltiges. Jeremia Kapitel 31, Vers 33. Jeremia 31, Vers 33. Da heißt es, sondern das soll der Bund sein, den ich mit meinem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Damals schon hat Gott durch Jeremia prophezeit, oder bei Jeremia prophezeit, er sagt, es kommt eine Zeit, da will ich einen neuen Bund schließen mit meinem Volk Israel. Und da soll mein Gesetz nicht auf Steintafeln oder auf Schriftrollen aufgeschrieben werden, sondern ich will ihnen, wie heißt es hier, ich will ihnen mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich will ihnen dieses in ihren Sinn hineinschreiben. Also nicht mehr auf Steintafeln oder Papyrus oder auf andere Schriftrollen, sondern in die Menschen hineingeben. Und jetzt erfüllt sich das, was damals bei Jeremia prophezeit wurde. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Plötzlich nicht mehr auf Steintafeln, nicht mehr auf Papier, sondern in euch hinein. Ihr seid das Salz der Erde. Und in Hebräer Kapitel 8, Vers 10 wird dieses auch nochmal zitiert aus Jeremia. Also die Tora bekommt plötzlich Beine. Genauso auch dieses zweite Bild, das hier erwähnt wird. Ihr seid das Licht der Welt. Nun, was ist heute das Licht der Welt? Genau. Die Sonne ist das Licht der Welt. Ja, die scheint, wo wir sie jetzt vielleicht nicht sehen, aber trotzdem scheint sie hinter den Wolken und dadurch wird es hell. Und damals bei den Römern gab es auch ein Sprichwort, die haben gesagt, dass die Sonne und das Salz das Wichtigste im Leben ist. Und dadurch, dass die Juden damals unter römischer Besatzung waren, war es vermutlich so, dass sie auch dieses Sprichwort kannten. Dass das Salz und das Licht das Wichtigste war. Vielleicht hat auch deswegen Jesus dieses zweite Bild vom Licht gebracht und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Also Salz und Licht, das Wichtigste. Jesus sagt, ihr seid jetzt das Wichtigste für die Menschen, für die Welt, für die Menschen um euch herum. Genauso wie Salz diese Eigenschaft hat, so können wir, denke ich mal, auch ungefähr so übertragen, dieses Bild, dass auch die Sonne diese Eigenschaften hat. Die Sonne gibt Wärme, die Sonne gibt Licht und dadurch ist Wachstum möglich. Ja? Wir können uns vielleicht vorstellen, wenn wir immer Dunkelheit hätten, Finsternis, würde nichts wachsen. Wenn wir keine Wärme hätten, dann würde alles hier erfrieren und kaputt gehen. Es hat so wie Geschmack, so wie das Salz diese Eigenschaft hat, geschmacklich zu sein, etwas Gutes hervorzubringen oder etwas Geschmack zu bringen, so hat auch die Sonne diese positive, diese gute Eigenschaft, Wärme zu bringen. Sonne hat auch diese heilende Wirkung, die wir Menschen brauchen, zum Beispiel Vitamin D nehmen wir auch über die Sonne auf. Also genauso wie das Salz diese positiven Eigenschaften hat, auch dieses zweite Bild, dass die Sonne diese positiven, guten Eigenschaften hat, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Das war damals wirklich revolutionär, weil damals die Tora als Salz der Erde galt und Jesus sagt hier, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Was interessant dabei ist, wann sagt Jesus das? Ich hatte das ganz am Anfang schon gesagt. Man könnte sich jetzt vielleicht sagen, okay, Jesus formuliert hier ein Ziel. Er sagt, okay, ihr seid jetzt meine Schüler, ihr geht mit mir mit, ich will euch was beibringen, euch was lernen. Und das Ziel ist es, dass ihr am Ende eurer Ausbildung, dass ihr Salz der Erde seid. Oder am Ende der Ausbildung seid ihr das Licht der Welt. Komischerweise macht das Jesus nicht so, sondern ganz am Anfang. Das heißt, wo die Menschen oder wo die Jünger, wo seine Schüler die Ausbildung beginnen erst, da sagt er zu ihnen, ihr seid das Salz der Erde oder ihr seid das Licht der Welt. Nicht am Ende der Ausbildung, sondern ganz am Anfang. Also damit gibt er ihnen irgendwie so Mut und er sagt, ihr schafft das, ihr seid in der Lage dazu. Aber auf der anderen Seite nimmt es auch die Jünger in die Verantwortung und sagt, wenn man Salz der Erde ist oder Licht der Welt, dann bringt es auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Jesus sagt das ganz am Anfang zu seinen Jüngern, wo die Jünger noch ein Stückchen Klumpen, vielleicht Ton waren, wenn wir bei dem Bild wieder auf das Bild zurückkommen, oder ein Rohling, ganz am Anfang ihrer Ausbildung, sage ich mal, da sagt das Jesus zu ihnen diese wunderbaren Worte, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Nun, ich möchte das auf uns übertragen. Was heißt das heute für uns? Was heißt das heute für uns? Ich denke mal, wir wissen, dass auch wir als Kinder Gottes, als diejenigen, die in der Schule Gottes sind, die Jesus zum Lehrer haben, die Jesus nachfolgen wollen, genauso gilt auch dieser Satz für uns. Ihr seid das Salz der Erde. Wie ist das vielleicht bei dir in deinem Leben? Wenn vielleicht Menschen mit dir zusammen sind, sagen sie, ey, das ist köstlich, wenn du dabei bist. Das ist gut, du bist ein Segen, du bist wie so ein guter Geschmacksverstärker, wenn du da bist. Oder sind wir eher solche Leute, die anderen die Suppe versalzen? Jemand, der ein unangenehmer Weggefährte ist, als jemand, der, wo man sagt, oh, der kommt schon wieder. Oder sind wir solche Menschen, die etwas schön machen, die Wärme bringen, die Geschmack bringen, wo die Menschen uns freuen, also wenn der dabei ist, dann ey, ist gut, ich freue mich schon, wenn er mitkommt. Ja? Sind wir solche Leute oder sind wir eher so, sag mal so Miesepeter, solche Leute, die nur Schrecken und Abstoßung erleben, wenn die Menschen sehen, oh, der kommt schon wieder. Ja, wie ist das mit uns? Sind wir dieser gute Geschmack für die Welt oder ist das bei uns eher das Gegenteil, wie wir sind in der Gesellschaft, in unserem Umfeld? Das Zweite ist, Salz konserviert oder hilft, dass Dinge nicht verderben, nicht kaputt gehen. Wie sieht das bei dir aus und bei mir im Leben? Sind wir solche Leute, die Menschen vor dem Verderben retten? Wir können nicht retten, aber wir können Menschen auf Jesus Christus hinweisen. Wir können sie vielleicht auf ihre falschen Dinge hinweisen und sagen, wenn du so weitermachst, dann landest du im Verderben. Es kann einfach vielleicht ganz, ganz praktisch sein, aber auch natürlich auf die Ewigkeit bezogen. Wenn die Menschen nicht Jesus annehmen als ihren Heiland und Erretter, dass sie auf ewig verloren gehen. Sind wir solche Menschen, die vielleicht konservieren, die Menschen darauf hinweisen und dass Menschen durch uns vielleicht gerettet werden, dass Menschen zu Jesus finden durch uns. Haben wir diese Eigenschaft? Jesus hat die Jünger dazu aufgerufen. Ihr seid Salz der Erde. Dazu gehört es, dass ihr einfach angenehm seid, dass ihr Menschen helft und für die Menschen da seid, aber auch die Menschen ganz deutlich darauf hinweist, dass wenn sie so weitermachen, dass sie verloren gehen. Und das Dritte, dass die reinigende Wirkung, helfen wir, decken wir die Ungerechtigkeit, decken wir auf, nennen wir sie beim Namen? Oder sind wir solche, die vielleicht irgendwo noch mitmachen? Jesus hat auch damals, wo er unterwegs war, wo er gelehrt hat, hat er das Böse ans Licht gebracht. Er hat das ausgesprochen, wenn etwas falsch gelaufen ist, wo Menschen Böses getan haben. Er war ganz klar und deutlich, er hat das Unreine ans Licht gebracht und hat das Reine, das Saubere gepredigt und weitergegeben. Wie sieht es da bei mir und bei dir im Leben aus? Die letzten beiden Bilder noch ganz kurz. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich schon mal gesehen haben, wenn man so auf der Autobahn unterwegs ist, dann sieht man schon mal so Burgen oder Schlösser, die so hoch auf einem Berg gebaut sind. Und was meint ihr, warum hat man die oben auf dem Berg gebaut? So eine Burg oder so ein Schloss? Ja?
Damit alle, die sehen oder ihre Position sehen, ihre Stellung, Rangstellung damals im Mittelalter, hat man ja so eine Art Rangstellung oder dass man einfach sozusagen näher bei Gott ist, näher am Himmel dran, könnte man auch meinen. Mhm.
Oder aber auch einfach, damit man die Feinde schneller sieht und sich besser verteidigen kann. Ja, wenn die Feinde unten sind und ich bin oben, ich bin denen überlegen, ja, das war dann ein taktischer Grund. Aber man hat auf jeden Fall eine Stadt oder eine Burg oder ein Schloss nicht auf einem Berg gebaut, um sie zu verstecken, oder? Eigentlich nicht. Also wenn man sie verstecken wollen würde, dann würde man vielleicht irgendwo im Wald, im Tal, damit man die nicht von Weitem sehen kann. Also das heißt, wenn eine Stadt auf einem Berg liegt, dann war das für die Menschen ein Orientierungspunkt. Wenn man so unterwegs war, man hatte damals keine Navis oder keine Landkarten und sagt, okay, ich muss noch hier so ein Stückchen gehen. Ah, da ist schon das Ortsschild Jerusalem. Ich bin bald da oder noch 5 Kilometer bis Jerusalem. Also das war heute nicht so vielleicht einfach oder gut organisiert wie heute. Man hat zum Beispiel auch gut bei Dunkelheit, wenn man bei Dunkelheit unterwegs war, eine Stadt, wenn da Lichter brannten, da hat man gesehen, oh, ich bin bald am Ziel, da sehe ich schon die Stadt oder da sehe ich die Burg oder die Festung. Also man hat das auf dem Berg gebaut, damit es sichtbar ist. Und so sagt Jesus auch, es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht ein und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Ein weiteres, das vierte Bild. Genauso, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, das heißt vielleicht unter einen Stuhl oder man deckt es nicht irgendwie mit einem Eimer ab. Damals war das so, man wohnte meistens in einem Zimmer. Und da war es nicht überall so, dass man mal eben den Lichtschalter einmachen konnte und sagt, okay, ich gehe jetzt mal ins Büro, ihr geht mal ins Kinderzimmer oder ins Spielzimmer. Sondern man lebt in einem Zimmer und man schlief in einem Zimmer, in einem Raum. Und man hat ein Licht genommen, eine Lampe, eine Fackel oder eine Öllampe und man hat sie an die Wand gehängt. Dadurch, dass sie oben hing, war es hell im ganzen Raum. Ja, man konnte vielleicht nicht unbedingt in dem Raum lesen, wobei damals auch viele vielleicht nicht lesen konnten. Aber man konnte sich orientieren in dem Raum. Deswegen hat man die Lampe an die Wand gehängt, in einem Raum. Genauso heißt es hier, sagt Jesus, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. Ja, ein Licht und es leuchtet für alle. Genauso sagt auch Jesus hier, ihr sollt auch so ein Licht sein oder die Menschen werden euch sehen und ihr sollt den Menschen Orientierung geben. Ihr sollt für die Menschen da sein. Ihr seid das Licht, ihr werdet von den Menschen gesehen werden. Und dann heißt es in Vers 16, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten, versteckt euch nicht, habt keine Angst, tut Gutes, seid Salz der Erde, seid das Licht der Welt und versteckt euch nicht. Die Leute sollen eure guten Werke sehen. Durch gute Werke sollt ihr euch auszeichnen, nicht durch böse Dinge. Lasst einfach das Gute, was Gott in euch hineingegeben hat, lasst es für die Menschen sichtbar werden. Noch später, mit diesen zwei Bibelstellen möchte ich enden. In Philipper 2, 14 und 15, da wo Apostel Paulus dann an die Gemeinden schreibt, in den Briefen, da betont er das auch nochmal und sagt es in Philipper 2, 14 und 15. Da heißt es, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Das sagt Paulus zu den Philippern. Das, was Jesus damals gesagt hat, galt genauso auch den anderen Menschen und auch uns heute. Oder in Epheser Kapitel 5, 8 und 9, da heißt es, denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Genauso auch uns heute, wir waren früher Finsternis, jetzt aber, wenn du Kind Gottes bist, wenn Jesus dein Lehrer ist, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann sei Licht in dieser Welt. Und wie ich schon gesagt habe, Jesus sagt das den Jüngern nicht am Ende, das ist nicht das Ziel, worauf es ankommt am Ende der Ausbildung, sondern Jesus sagt, das ist Grundausbildung. Das möchte ich euch am Anfang mitgeben. Genauso gilt das auch für uns. Das ist eigentlich so die Grundlage in unserem Leben. Aber oft vielleicht scheitert das auch bei uns daran, dass wir nochmal zurückgehen müssen und sagen, hey, wir sind als Lichter berufen, wir sind als Salz der Erde, wir sind als Licht der Welt, wir wollen unserer Berufung würdig leben. Gott segne dich und Gott segne auch mich, darin Licht und Salz für die Welt zu sein. Amen.